Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der aktuellen Episode des Water Polo Expert Talk Podcastes. Wie im Vorfeld angekündigt, ist diesmal der erste weibliche Gesprächspartner hier im Podcast zu Gast. Und ich freue mich diesmal auf den Besuch von Claudia Blomenkamp, dem, ja, wie sie selber sagt, Urgestein des SV Bayer und ehemalige National- und Bundesligaspielerin. Und nach Ende der eigenen Karriere ist Claudia als Trainerin beim SV Bayer tätig und seit einiger Zeit auch als Landestrainerin der Damen aktiv. Ja, in diesem Gespräch geht es um die Erfahrung, den aktuellen Stand des deutschen Damenwasserballs und die vorhandenen Unterschiede zwischen damals und heute. Also, euch viel Spaß, wie gesagt, bei der aktuellen Episode und wir hören uns wie gewohnt am Ende der Episode nochmal wieder. Ja, dann, Claudia, darf ich dich endlich als ersten weiblichen Podcast-Teilnehmer und Gesprächsgast begrüßen. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich vielleicht auch so den berühmten Box ein bisschen umgestoßen haben in Richtung weiblicher Gesprächsteilnehmer. Von daher herzlich willkommen im Podcast, freue mich total und würde dich vielleicht bitten, am Anfang dich einfach mal kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen vorzustellen kurz.
Ja, hallo auch von mir. Ich danke auch für die Einladung. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind, aber umso schöner, dass es jetzt ja klappt. Ja, zu mir, zu meiner Person, Claudia Blomenkamp. Ich würde mich selber als Urgestein vom SV Bayer bezeichnen. Habe dort meine ganze Karriere durchlaufen, bin auch dort immer noch Trainerin in der weiblichen Jugend. Habe 99 mit dem Wasserball angefangen und bis 2000, jetzt muss ich selber überlegen, bis vor 3 Jahren waren es bis 18 beziehungsweise 2017 Wasserball gespielt bei den Damen. Aktuell, wie gesagt, an der Trainerfront immer noch tätig, was ich auch schon in den vergangenen Jahren, als ich aktive Spielerin war, immer gemacht habe. Dann habe ich ja jetzt auch in dem SV NRW die Landestrainerstelle bei der weiblichen Jugend mit eingenommen und bin da seit 2018 zusammen mit der Heike Voss tätig. Ja, das würde ich so erstmal zu mir und zu meinem Wasserball-spezifischen beschreiben, sage ich jetzt mal.
Ja, aber das klang ja eben jetzt schon an, dass es halt auch schon eine relativ lange Zeit ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann ja auch so in, sagtest du ja gerade schon anfangs, schon so in geteilten Rollen. Ne? Also zum einen aktiv, aber immer so parallel wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Trainerrolle so ein bisschen angenommen und vielleicht ein bisschen aufgefüllt von den Trainern, die da waren.
Ja, genau. Also wenn ich da einmal ganz vom Anfang anfange, ich komme ursprünglich vom Schwimmen. Ich bin wirklich, bis ich 99 zum Wasserball gekommen bin ich geschwommen. War damals dann 99 im Sommer quasi zu schlecht fürs Schwimmen.
aussortiert bei den Schwimmern?
Ja, im Endeffekt war es wirklich so aussortiert. Man kennt sie ja, die Schwimmhalle bei Bayer, sehr groß. Man hat oft auf der einen Seite die Schwimmer, auf der anderen Seite die Wasserballer. Dann guckt man natürlich auf die andere Hallenseite und wechselt dann entsprechend in das andere Lager. Was wirklich zu meinem Glück geworden ist, die gute Schwimmausbildung hat mir, glaube ich, bis zu Ende unglaublich viele Vorteile mitgebracht. Und was dann auch wieder dazu geführt hat, dass ich habe vorhin überlegt, ab wann, aber ich kann es einfach nicht mehr bezeichnen, habe ich in der Schwimmschule wirklich Schwimmtraining gegeben, parallel, weil man muss ja ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Und ja, dann bin ich irgendwann zum Wasserballtrainer auch immer rübergegangen. Wie gesagt, ich habe vorhin mal versucht, es irgendwie zu rekapitulieren, ab wann, ich kann es eigentlich gar nicht mehr hinkriegen.
Quasi ein nahtloser Übergang von dem Lager A zum Lager B.
Auf jeden Fall.
Wenn du jetzt gerade sagst, bist länger, relativ lange und dann für den Jahrgang oder für das Alter dann wahrscheinlich auch dementsprechend erfolgreich geschwommen und irgendwann dann aussortiert worden, weil irgendwie, warum auch immer, den Anschluss verpasst, das habe ich jetzt ja schon, oder hört man ja sehr oft, ne, dass Kinder oder Wasserballspieler irgendwie sagen, okay, ursprünglich komme ich vom Schwimmen, hatte dann oftmals auch keine Lust mehr auf dieses berühmte Kacheln zählen und dann mal auf die andere Seite der Halle geschaut, da schwimmen so ein paar Verrückte mit dem Ball rum. das hört man ja oft, ne? Aber wenn du jetzt auch sagst, es hat dich sehr, sehr lange, ja, bis zum Schluss positiv diese Schwimmausbildung unterstützt oder begleitet, dann fällt mir natürlich gerade aktuell so diese Diskussion ein um wegfallenden Schwimmunterricht, wegfallende Möglichkeiten der Kinder überhaupt schwimmen zu lernen, die Bedeutung des ich kann überhaupt schwimmen oder mein Kind kann schwimmen. Wie siehst du das? Also diese aktuelle Entwicklung und Diskussion um Schwimmunterricht, schwimmen können, schwimmen lernen.
Oh, das sehe ich ganz, ganz schwierig. Ja, wie ich es gesagt habe, für mich war das unglaublich einfach, dadurch, dass ich wirklich eine gute Schwimmtechnik gelernt habe, die ich mir zwar durch den Wasserball, der eine sagt versaut, der andere verschönert hat, wie auch immer. Dadurch muss ich wirklich sagen, ist mir viel leicht gefallen. Und einiges ein oder andere Training hat man zwar auch nicht so gerne gemacht, wenn das Schwimmen im Fokus stand, aber irgendwie viel habe ich immer gemerkt, dass mir das leichter fiel. Und wenn man jetzt da aktuell guckt, wie sehr der Schwimmunterricht hinten rüberfällt, ausfällt, nicht stattfindet, nur sporadisch stattfindet, ist es schon echt ganz, ganz hart. Nicht nur für uns als Wasserballer, sondern auch natürlich für die Schwimmer. Und da leiden alle Schwimmsportarten drunter, die da irgendwo vernünftige Schwimmer brauchen. Ich sehe es jetzt im Jugendtraining. Die Kinder, die wirklich vernünftig schwimmen lernen, schwimmen gelernt haben, haben es wirklich einfacher. Und das ist das, was wir auch immer allen mitgeben. Ihr müsst vernünftig schwimmen. Und das Schöne ist da bei uns im Verein, wir haben da gerade eine gute Zusammenarbeit, jetzt außerhalb von Corona eigentlich, die man klar immer noch optimieren kann. Aber im besten Fall trainieren Kinder wirklich auch lange beides. Wenn sie können, wenn sie wollen, sollen sie den Schwimmunterricht immer so ein bisschen mit noch lange parallel laufen lassen. Und so wie es aktuell ist, kompletter Ausfall oder dann an manchen Stellen so ein bisschen die Fokussierung nur auf einen Bereich, das ist nicht gut auf jeden Fall für die Kinder, finde ich. Und das ist für uns, für den Wasserball auf jeden Fall sehr, sehr schlecht, weil es lernen weniger Kinder richtig schwimmen, es kommen weniger Kinder zum Leistungsschwimmen und dadurch kommt noch weniger bei uns an. Es kommt ja so schon wenig bei uns an und wenn das von Anfang an weniger ist, dann ist natürlich der Prozentsatz, der nachher, wie ich sage jetzt mal, die andere Beckenrandseite kennenlernt, noch geringer. Und ja, das ist echt schwierig und schade.
Ja, das hat ja natürlich auch immer aus meiner Perspektive oder als Elternteil sozusagen dann noch so zwei Perspektiven, ne? Also zum einen so ein Sicherheitsaspekt als Elternteil, so nach dem Motto, mein Kind kann zumindest schwimmen und ich kann auch irgendwie relativ safe in den Urlaub fahren und kann mich da in den Pool legen und ein Buch lesen, was ich ja eigentlich so innerlich gar nicht könnte, da hätte ich gar nicht die Ruhe dazu, wenn ich wüsste, mein Kind kann nicht schwimmen. Ja, und das ist die eine Sache, aber das ist andere natürlich, dass wenn relativ wenig Kinder schwimmen lernen, auch wirklich gut schwimmen lernen, weil was ich jetzt auch oft gehört habe, halt, dass es halt das Kind kommt zum Schwimmen oder zum Wasserball und will mit Wasserball anfangen oder mal reinschnuppern und sagt dann, ja, ich habe ja schon Silber, Bronze, Gold. Dann haben die zwar Silber, Bronze, Gold, haben aber vielleicht mit Ach und Krach diese Kriterien in dieser jeweiligen Stufe dann erfüllt und erfüllen dann vielleicht nicht unbedingt die Erwartungen oder die Hoffnung, die der Trainer dann an der Stelle hat, wenn derjenige dann dahin kommt, ne? Also der hat zwar Gold, aber der kann irgendwie auch da definitiv nicht richtig schwimmen. Das sind dann immer auch so.
Definitiv, ne? Für die Eltern heißt es oft, ja, mein Kind hat ja Gold, das kann ja schwimmen, naja. Aber dann ist immer die Frage, wie hat's denn das jetzt bekommen, so mit Ach und Krach? Und heißt es dann auch, dass es im Urlaub sich in den Wellen vernünftig bewegen kann? Oder wir kennen es auch nur zu schön, die Bilder bei uns aus den Schwimmhallen, beim Wasserballtraining hat man keine eingezogenen Leinen, da hat man, wenn man weil man alle Trainingsgruppen irgendwie zusammenschmeißt, ziemlich viele Kinder auf einem Haufen und dann ist da schon ein Wellengang zu lange. Und ja, dann kommt so ein Kind gerade mal rüber, was meint, es hat von den Eltern her erfüllt es die Voraussetzung, dass es gut schwimmen kann. Und dann geht es in dem ersten einschwimmenden Wellengang schon unter, sage ich jetzt mal. was aber schon immer eine gute Vorbereitung ist, so für das, was dann irgendwo mal kommt. Ne?
Ja, und dann hinterher die Frage, hat es dir Spaß gemacht? Ja, wenn die Wellen nicht gewesen wären,
ja, genau,
über Wasser gehalten.
Ja.
Ja, also genau dieses richtig schwimmen können, wie gesagt, hatte ich ja eben schon erwähnt, habe ich jetzt schon oft gehört, ne? Also der Marco Stamm beispielsweise, der sagte das auch in unserem Gespräch nach dem Motto, seine Mutter hat ihn eigentlich bis heute irgendwie so gefühlt, immer noch so mit seiner Schwimmausbildung, mit dem guten Stil, den er hat, oder den er bis jetzt noch hat und deswegen hat, weil sie ihn wahrscheinlich immer so ein bisschen ein Stück weit getriezt hat. Und das hilft ihm bis heute, ne? Also dieses kraftschonende effektive Schwimmen, ne? Und sich nicht wirklich irgendwie durch falsche Technik auszupowern, sondern die Power, die man dann noch hat, dementsprechend zielgerichtet einzusetzen.
Genau, das ist es halt auf jeden Fall. Das merkt man da, dass man da, wenn man das einfach mit sich bringt, da unglaublich viel, viel Vorteil hat. Sehe ich auch jetzt wieder bei Jugendspielerinnen, die ich in der Ausbildung hatte oder die jetzt natürlich Richtung Damen hochgehen schon oder auch gerade habe, da macht sich das immer wieder bemerkbar. Natürlich ist es schwierig für Kinder dann, wenn die denken, boah geil, jetzt gehe ich vom Schwimmen zum Wasserball, jetzt wird's nicht manchmal so doof und muss nicht nur noch schwimmen. Die da entsprechend mit der Motivation da reinzukriegen, das Schwimmen beizubehalten oder so ein bisschen nebenbei noch laufen zu lassen, ist schwierig. Glücklicherweise haben es einige verstanden und das ist dann das Schöne, wenn man das sieht, dass sie es verstehen und dann da entsprechend auch der Input weitergeht.
Ja, jetzt hatten wir eben schon oder sagtest du ja gerade schon, wenn man da so dieses Jugendtraining hat und viele Jugendgruppen zusammenschmeißt, dann hat man da relativ viele Kinder auf engem Raum zusammen. Das ist ja aktuell jetzt gar nicht der Fall,
dass man das stimmt.
Gruppen zusammenschmeißen darf oder soll oder dass man auch viele Kinder irgendwie auf kurzer Wasserfläche oder kleiner Wasserfläche zusammen hat. Wie ist denn oder wie stellt sich denn diese ganze Corona-Situation aktuell bei euch da?
Ja, also aktuell kann man eigentlich sagen, bin ich in einer sehr glücklichen Situation. Auf der einen Seite habe ich das Glück, dass so gut wie alle meine Jugendmädels im Landeskader sind. Das heißt, die Spielerinnen dürfen trainieren. Demnach ist von unseren Mädels bis auf die Spielerinnen, die U12, glaube ich, sind, da haben wir noch 3 Mädels, die nicht. Alle anderen weiblichen Spielerinnen vom SV Bayer dürfen trainieren, da wir vom SV Bayer aus die Genehmigung haben, mit unseren Landeskadersportlern zu trainieren, was auch mit beigetragen hat, dass ich als Landestrainerin die Stelle habe und wir der Stadt gegenüber das auch so ein bisschen argumentieren konnten. Deswegen trainiere ich aktuell mit einer kleinen Gruppe von 10 Spielern. Da sind auch unsere Landeskader-Jungs dabei. In unserer großen 50x25-Meter-Halle alleine. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche zum normalen Trainingsbetrieb, mit Beginn dieser Saison im letzten Jahres haben wir uns so ein bisschen mehr an die Jüngeren angeschlossen, da wir dort einfach bessere Nachwuchsförderung machen müssen, haben wir, wenn es gut läuft, so 20 Kinder im Alter von 10 bis 16 auf einem Drittel von einem 50x25 Meter Becken. Parallel findet auf der anderen Seite Schwimmen statt und in der Mitte vielleicht noch Breitensport oder normaler Badebetrieb. Das heißt, es ist sehr laut, es ist sehr voll, man ist mit 2, vielleicht sogar 3 Trainern da, teilt Gruppen. Aktuell darf ich alleine nur in der Halle sein. Es ist eigentlich an der Stelle ein Luxusproblem vom Platz her, vom Angebot her, was wir machen dürfen. Es ist wiederum schwierig, keine Kontaktsachen, die müssen Abstand halten. Die Kinder sind aber unglaublich froh, dass sie ins Wasser dürfen. Also von der ersten Trainingseinheit und jetzt über den Ferien haben wir mit dem Schließen der Schulen auch kurzzeitig pausiert, aber jetzt mit letzter Woche wieder weitergemacht. Die waren unglaublich dankbar darüber, dass sie ins Wasser dürfen. Wir haben, muss ich sagen, mit unserem Trainerteam ein gutes Online-Programm zwar auf die Bühne gestellt für unsere Jugend und das muss ich wirklich sagen, klappt sehr, sehr gut. Aber ja, es ist was ganz anderes, wenn man im Wasser ist. Wenn ich jetzt selber drüber nachdenke, ich hätte früher so lange nicht ins Wasser gekonnt, gedurft, wie auch immer, nun hätte ich nur Online-Training. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da gewesen wäre bei den Turnieren und Meisterschaften, wo ich war. Damit bin ich ganz ehrlich.
Ja, also das ist auch ehrlich gesagt, also geht mir ähnlich oder genauso im Grunde genommen, ne? Also da ist man so ein bisschen zwiegespalten, ne? Also persönlich hat man jetzt wasserballtechnisch nicht mehr allzu viel vor sich, um es mal so zu sagen. Und die Kinder, also da stelle ich es mir halt extrem schwierig vor, ne? Gerade diese Sache relativ perspektivlos, das Ganze ja auch, ne? Also keiner weiß, wann wieder irgendwelche Meisterschaften, irgendwelche Spiele, egal ob Bezirk oder deutschlandweit, also genau dieses in dieses schwarze Loch im Grunde genommen rein trainieren, das stelle ich mir halt mental sehr, sehr schwierig vor, was man halt auch also als außenstehender Trainer, Elternteil oder was auch immer gar nicht so wirklich nachvollziehen kann, so ein Stück weit. Ne? Also das stelle ich mir diesen schwersten Aspekt an der Geschichte vor, dieses Perspektivlose.
Ja. Auf jeden Fall. Und dieses Perspektivlose, gerade für die Kinder, wenn ich drüber nachdenke, 12, 14 Jahre, es ist halt schon schwierig. Die haben mega Lust im Wasser wirklich sich dazu zeigen, alles anzunehmen. Das muss ich wirklich sagen. So die Generation an Kindern, die ist so jetzt in diesem Jahr, letztes Jahr oder davor auch, da sind wirklich jahrelang dabei sehr, sehr motiviert. Die nehmen sich alles an, was du denen sagst und die freuen sich unglaublich aufs Training und sehen auch die Erfahrung hinter uns. Wir sind ja mit der Bianca Arendt, habe ich noch eine aus den ehemaligen Spielerinnen von Bayer, der Gerrit Pape und der Olli Gregg sind bei den Jungs von uns nach ihrer aktiven Tätigkeit dazugekommen. Also wir bringen ja auch unglaublich viel Erfahrung und Wissen mit und das sehen die Kinder und wie gesagt, dass sie es jetzt einfach nicht machen dürfen, ist für sie halt echt schwierig. Und da irgendwie diese Perspektive für die wieder zu kriegen, ja, irgendwann kommt der Punkt und wir können dann und wir wollen dann, ist schwierig. Und auch für uns Trainer ist dann irgendwie, boah, sind wir uns eigentlich sicher, dass das irgendwie, und wollen wir uns da den Aufwand noch mitmachen? Wir kommen alle auch vom Wasser. Wir sind alles da wirklich mega gerne bei uns auf der Anlage zu sehen. Ich glaube, weiß ich nicht, ich bin da groß geworden. Ja, finde es dann natürlich, mich zu motivieren für ein Online-Training und kann dann das verstehen, wenn die Kinder auch die Schwierigkeiten haben. Aber da versuchen wir eigentlich unser Bestes als Vorbild voranzugehen und die da immer mitnehmen zu können.
Da muss man jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen differenzieren. Du sagtest ja schon, dass es eigentlich so ein bisschen eine Luxussituation im Moment ist, halt auch bedingt durch diese Landestrainergeschichte, ne? Dass da halt relativ viele Kids oder relativ viele Mädels dann auch in dem Landeskader sind. Das ist ja hier beispielsweise in Hannover und im SNZ genauso. Ne? Da sind halt aber auch halt nur die Landes- und Nationalkader. Von daher bin ich da zumindest froh, dass unser Jüngster da trainieren kann. Das ist schon mal gut. Dann hat er neben der Schule und neben der ganzen Online-Geschichte halt auch was um die Ohren, was Körperliches. Ne? Man kann halt tritt nicht auf der Stelle, bleibt nicht stehen. Aber jetzt in Laatzen beispielsweise vereinseitig, ne, da läuft jetzt auch wirklich das von dir erwähnte zweimal die Woche irgendwie Zoom-Meeting mit Athletiktraining. Aber das ist halt, ich sag mal, im ersten Lockdown war das noch eine Alternative. Ja, aber im zweiten jetzt gefühlt ist es schwieriger, die Motivation da aufzubringen. Also das rede ich jetzt gar nicht mal so sehr von den anderen, sondern auch von mir selber in dem Fall, weil das bringt dann halt jetzt in dieser Phase bringen mir halt andere Dinge vielleicht mehr, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und so ist es in NRW ja genauso. Wie gesagt, wir bei Bayer haben das Glück im Austausch mit Heike Voss, weiß ich, dass es in Bochum auch mehr oder weniger gute Regelungen aktuell gibt. Aber in anderen, jetzt gerade auf die Frauen gesehen, sage ich jetzt mal, in anderen Städten, Vereinen sieht es da schon relativ schlecht aus. Mhm. Und da sind wir wieder an der Stelle, Frauenwasserball, weibliche Jugend, die steht dann relativ schnell hinten an. Es wird geguckt, dass die Herren-Bundesliga trainiert, danach, okay, dann vielleicht auch die Frauen-Bundesliga. Dann guckt man nach der Jugend und dann, wenn der Verein es hat, erst die männliche Jugend und wenn sie es haben, dann die weibliche Jugend, sage ich jetzt mal. Also da stehen wir natürlich an der untersten Nahrungskette, sage ich jetzt mal, an der Nahrungskette ganz unten. Da ist es halt ganz, ganz gut, dass wir da eigentlich sowohl vom Schwimmverband NRW sehr gut versuchen, was auf die Beine zu stellen und den Mädels da immer gut die Möglichkeiten zu geben, das Angebot aufzustellen, aber da bringt uns Corona gerade auch wieder ans Limit. Keine Vermischung der Trainingsgruppen, die Eingrenzung, welche Spielerinnen wohin dürfen und sowas, dann ist es schon relativ schwierig wieder. Ich würde unglaublich gerne ein Landestraining machen, wenn ich mich da auch wirklich versuche. Irgendwie würde Bayer es auch wahrscheinlich bestimmt möglich machen wollen, aber sie dürfen es halt nicht. Und dann sind wir da auch wieder limitiert. Und dann ist es wieder schwierig und mal sehen, wann wir das wieder machen dürfen, sage ich jetzt mal. Das ist aktuell ja echt sehr, sehr schwierig. Ja. Und alleine denn die Motivation für die Spielerinnen dabei zu behalten, wann denn wieder ein Turnier stattfinden sollte. Normalerweise wäre für die NRW-Mädels Anfang März der Delfina Cup, wo wir schon einen Vergleich immer haben, auch mit einer Mannschaft aus Tschechien, die meist dabei ist, der Norden, der Süden, der Osten dabei ist, immer sehr, sehr gut. Das war glücklicherweise unser letztes NRW-Turnier im vergangenen Jahr, was wir wirklich noch spielen durften Anfang März. Da hatten wir echt gerade noch Glück. Ja, dieses Jahr ist wahrscheinlich, dass es nicht gespielt wird. Trainingslager in Ostern hatten wir immer, ist auch war auf der Kippe. Mhm. Solche Sachen ist dann wieder schwierig. Dann sind wir an dem Punkt der Motivation. Warum sollen die Mädels, was natürlich auch adäquat für die Jungs gilt, warum sollen die sich irgendwie motiviert halten, wenn solche Sachen gerade nicht in naher Zukunft stattfinden können?
Naja, das ist genau dieses in dieses schwarze Loch irgendwie rein trainieren und nicht wissen, wann im Grunde genommen was wieder wirklich stattfindet. Ne? Das ist ja beispielsweise das, was der André Laube auch sagte, ne? mit seinen Potsdamer Jungs und Mädels, wo er auch sagte, das ist eigentlich dieses dieses Turniere spielen, irgendwo hinfahren, andere Leute kennenlernen, sich mit anderen Mannschaften irgendwie zu messen und irgendwo in irgendwelche anderen Städte oder Länder zu fahren, das ist eigentlich das, was den Kindern eigentlich am meisten fehlt. Ne? Also gar nicht
auf jeden Fall
das rein Sportliche, sondern wirklich auch dieses soziale und kulturelle Aspekt dabei.
Ja, auf jeden Fall, das ist es auch. Das ist auch das, was ich immer versuche, eigentlich den Sportlerinnen, den Spielerinnen und Jungs damit weiterzugeben. Mein Vater hat mir früher mal gesagt, versuch den Kindern zu vermitteln, was du alles erlebt hast. Und damit kriegt man sie eigentlich schon recht gut motiviert. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr schöne Reiseziele auch noch gehabt habe. Das muss man dazu auch noch sagen. Und allein so hatte ich unglaublich viele Eindrücke gesammelt in meinen Turnieren, Meisterschaften, die ich da rund um die Welt gespielt habe, sage ich jetzt mal. Und das sind allein Erfahrungen und Eindrücke, die hätte ich ohne den Sport nicht gehabt. Und sowas motiviert einfach unglaublich. Egal, ob es im jüngeren Bereich war ich NRW. Auswahlturniere gab es bei mir noch gar nicht so groß in meinem jüngeren Bereich, aber dann habe ich relativ früh den Weg in die Junioren-Nationalmannschaft gefunden und da dann halt auch wenn es nur nach Holland ging, es war trotzdem Eindrücke, die man da einfach mitgenommen hat und die da unglaublich geprägt haben und die Erfahrungen. Und das ist was man gerade nur schwer vermitteln kann, weil ja, es ist für die nicht so greifbar, wann wieder was naja. Planungsmäßiges ist.
Ja, es ist halt völlig unrealistisch im Moment irgendwie ja. an sowas zu denken, ne? Also egal ob Holland oder mittlerweile ja schon innerdeutschland oder innerdeutsch, dass man da irgendwo hinfahren darf. Aber wenn ich das richtig verstehe, also auch wirklich diese die selbst gesammelten Erfahrungen und Erlebnisse und so weiter auch wirklich ein großer Teil dann von deinen Bemühungen, das an die Jüngeren dann weiterzugeben, ne? Und denen dann halt
auf jeden Fall
so ein bisschen den Anreiz, sich, sage ich mal, so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle noch mal mehr anzustrengen oder sich das zu Herzen zu nehmen, dann vielleicht doch noch mal die Kurve zu bekommen.
Definitiv. Ich meine, hier im Frauenwasserball sprechen wir jetzt nicht darüber, dass wir die Kohle verdienen. Ne? Das ist im Herrenwasserball jetzt schon nicht die Menge an Geld, die man da, sage ich jetzt mal, kriegt. Und im Frauenwasserball ist es, ich sage jetzt mal, wirklich nichts. Der ein oder andere kriegt vielleicht den einen oder anderen Euro vom Verein, weil er sich dort aber auch entsprechend engagiert. Dann ist die Sporthilfe noch da, die für die Studierenden natürlich ein sehr, sehr gutes, einen guten Input mitbringt. Und dann muss man sich halt auch einfach manchmal wirklich fragen, wofür macht man den ganzen Scheiß? Und das mal gerade auf den Punkt zu bringen. Man macht's, weil man Spaß hat, mit den anderen Mädels da sich irgendwie durchzukämpfen, weil das immer eine eingeschworene Gemeinschaft irgendwie war und auch ist. Und dann freut man sich natürlich auch, beispielsweise nach Australien fliegen zu dürfen. Und sieht da zwar meist immer nur die Schwimmhalle und das Hotel, aber zu den einen oder anderen Ausflug kriegt man dann doch irgendwie hin und versucht auch das, wir haben uns auch immer versucht, die Trainer und Managerin zu ermöglichen, aber mit einem Urlaub dann kann man es nie vergleichen. Aber trotzdem, das sind Eindrücke, die man wirklich hat, die einem auch da keiner mehr nehmen kann. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, gerade die Spielerin, die so jetzt von meiner ehemaligen Jugend, sage ich jetzt mal, zu den Damen hochgegangen sind, die ja auch sehr talentiert sind, eigentlich immer versuchen mitzugeben. Wie gesagt, gerade ist es schwierig. Die hoffen darauf, dass im Sommer wieder irgendwas auch für die Mädels stattfinden kann, aber ist ja schwierig.
Ich glaube, in dem Fall sitzen wirklich also Jungs und Mädels im selben Boot, ja. Ne? Und da hoffen, glaube ich, irgendwie alle drauf, dass es jetzt relativ zeitnah mit irgendwas zumindest wieder losgeht. Zumindest, dass man mal wieder trainieren darf, ne? Also
auf jeden Fall.
Selbst das, ja, aber sagtest du ja vorhin auch schon, ne? Also wenn man jetzt sich das so für sich selber überlegt, seinerzeit irgendwie mal, das ist jetzt mittlerweile schon fast ein Jahr, dass man, oder ja, ein halbes, dreiviertel Jahr nicht mehr im Wasser gewesen, das ist dann doch schon so in der Form noch nicht vorgekommen. Ne? Also
nee, das ist wirklich noch nicht vorgekommen.
Selber erstmal gucken, ob man dann irgendwie nicht nochmal so einen Schwimmkurs belegt oder so. aber ja. Ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht kommen. Ne? Aber
ach, nee.
Wenn du sagst, jetzt relativ viel rumgekommen natürlich auch, gibt es irgendwelche, ich sag mal Highlights, nennen wir sie mal Highlights, also irgendwelche Dinge, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt, das hat mich am meisten beeindruckt oder da habe ich am meisten von mitgenommen oder das ist also der erste Gedanke, wenn ich jetzt so an die Vergangenheit denke, an die Erlebnisse irgendwie auf irgendwelchen Reisen, Turnieren, Veranstaltungen, Events. Gibt es da irgendwie so ein, zwei Highlights?
Boah, schwierig. Also
es könnten auch drei sein.
Das ist echt schwierig, weil ich hatte ja schöne Erlebnisse sowohl mit der Nationalmannschaft als auch mit dem Verein, sowohl national als auch international. Aus Vereinsebene ist für mich immer noch wirklich faszinierend gewesen oder auch so ein Highlight gewesen, als wir 2007 wirklich mega aus dem Nichts raus Pokalsieger in Bramberg geworden sind. Das ist echt einfach auch, da hat irgendwie alles gepasst, auch im Drumherum von der Mannschaft, das hat einfach mega Bock gemacht. Perfektes Wochenende. Ja, und aber trotzdem steht auch unser Pokalsieg 2012 dann zum ersten Mal nahe, wo dann die Reihe quasi vom Bayer anfing, dem auch irgendwie nichts nahe. Das war nochmal eine andere Mannschaft und hat da auch wieder unglaublich viel mit sich gebracht. Genauso, ich meine, man hat ja immer diese schönen Erinnerungen bei Facebook heute vor 10 Jahren oder wie auch immer. Und da habe ich aktuell gerade die Erinnerung, dass wir vor 10 Jahren zur Europapokalteilnahme ins Viertelfinale gekommen sind. Und da habe ich mich auch nochmal gerade dran gedacht. Das war auch echt richtig, richtig cooles Erlebnis, als wir mit der Vereinsmannschaft nach Russland geflogen sind zu unserem Turnier und danach Herr Olympiakos bei Bayer gespielt hat. Und das sind Sachen, aber die Nationalmannschaft will ich da gar nicht hinten anschließen, sage ich jetzt mal. Ich habe meine erste Weltmeisterschaft mit den Damen 2005 gespielt in Montreal und da sind wir Achter geworden. Und da war für mich einfach, egal welchen Platz wir hatten, aber dieses Erlebnis von dieser Weltmeisterschaft, wo Schwimmen, Synchronschwimmen, Springen und Wasserball zusammen stattfindet, das war schon unglaublich riesig. Aber auch die letzte Europameisterschaft in Belgrad war einfach eine riesig in dieser gigantischen Arena, wo wir dann auch noch quasi das Glück hatten, fast schon gegen Serbien zu spielen, wo auch unglaublich viele Zuschauer, auch wenn es nur der Frauenwasserball war, sage ich jetzt mal wirklich, war, das war halt auch faszinierend und weiß ich nicht, könnten noch unendlich viele Ziele aufwählen. Wir haben ja diesen, ja, sage ich jetzt mal, ja, überraschenden Erfolg 2012 gehabt, dass wir zum Weltligafinale geflogen sind. Okay, dass wir dann nach China geflogen sind. Da allein aber auch dieses Turnier, was wir vorher dafür in Italien gespielt hatten, das war auch unglaublich cool vom Erlebnis wieder, obwohl wir in dem Jahr, glaube ich, total oft in Italien auf Sizilien waren, weil irgendwie das da gerade so viele Turniere immer wieder waren. Aber dieses eine Mal war es einfach mega gut. Also da kann ich wirklich, waren jetzt ja schon mehr als 3. Ja, ich könnte noch mehr aufzählen. Also ja, da war ich schon echt von allen Sachen echt fasziniert.
Ja, wenn du sagst, okay, es war jetzt in Anführungsstrichen auch nur der Damenwasserball oder nur der Frauenwasserball, der da viele Zuschauer hinter dem Ofen hervorgelockt hat oder in das Stadion. Ist das denn, ich sag mal, bei den Herren ist das ja, sage ich mal, bekannt, dass das im europäischen oder in jeglichen anderen Ländern halt der Wasserball einen ganz anderen Stellenwert hat. Trifft das für den Damenwasserball dann auch zu oder also hat der Damenwasserball in anderen Ländern wie Ungarn, wie Italien einen höheren Stellenwert als beispielsweise hier oder zumindest einen ähnlichen Stellenwert wie die Herrenmannschaft?
Also das ist schon ein höherer Stellenwert, aber ich glaube, wenn man jetzt mal allein nach Ungarn guckt, da stehen die Frauen immer noch hinter den Männern, klar, weil auch da einfach der Herrenwasserball unglaublich groß ist. Frauenwasserball ist natürlich auch groß, aber weiter dahinten und das ist bei den anderen Ländern überall eigentlich auch so, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke. Italien, Spanien, ja, vielleicht sind in Spanien die Frauen ein bisschen höher. Ist schwierig, bin ich jetzt auch nicht so drin, sage ich jetzt mal. In Holland sind die Frauen auf jeden Fall höher gestellt, sage ich jetzt mal, als die Männer. Durch ihren Olympiasieg einfach 2008 haben die unglaublich Großes bewirkt da. Und die gehören ja auch seitdem wirklich da zu den Top-Nationen. Und die Männer versuchen es ja, den gleich zu machen durch ihre Qualifikation vielleicht jetzt. Aber ich glaube, dass da die Frauen höher stehen als im Vergleich zu den Männern. In anderen Ländern ist es eher andersrum. Ja. Klar, wenn man dann über den Teich guckt in Amerika, sind natürlich die Frauen die Top stehen die einfach ganz oben.
Ja, wobei gerade die USA beispielsweise, da sind die Herren jetzt auch nicht wirklich so schlecht.
Ne? Ich wollte gerade sagen, die stehen denen da nichts nach. Ne?
Genau, die haben dann immer mal so ein bisschen Achtungserfolge mehr oder weniger, können auch an den guten Tagen irgendwie gefühlt jeden schlagen.
Definitiv.
Aber was würdest du sagen, was sind so die, also aus deutscher Sicht jetzt mal betrachtet, wenn wir sagen, okay, das also deutscher Damen- oder Frauenwasserball, absolut, also kann man sagen, am Boden oder unterrepräsentiert oder was, also wie kann man dieses Kind wieder so ein bisschen aus dem Brunnen holen, mehr oder weniger? Also was ist dafür, wo muss man da als erstes ansetzen?
Das ist schwierig. Also ich finde, eins zeigt es allein schon. Letztes Jahr in der ersten Pandemiephase, sage ich jetzt mal, wurde im Anschluss alles dafür getan, dass sich darum bemüht, dass die Herrenbundesliga zu Ende gespielt wird, die Saison letztes Jahr 2020. Die Frauen standen immer hinten an und die haben ihre Meisterschaft ja nicht zu Ende spielen können. Und da hat einfach, ja, die Frauen, auf die warten mal, die Herren, erst die Herren. Und das ist wirklich was, wo ich sagen muss, nee, warum? Warum stellt ihr die Frauen da hinten an? Ist deren Sport nichts wert? Ist deren Leistung da entsprechend nichts geringer wert? Und das ist was, das hat es wieder gezeigt, wo ich mir sagen muss, das ist unglaublich schade und für die Mädels ja fast schon Schlag ins Gesicht. Wie gesagt, die trainieren genauso viel wie Männer einige. Ich glaube, der Unterschied an der Häufigkeit ist nicht groß. Manche Mädels vielleicht auch sogar häufiger, wenn sie im Kader sind, im Vergleich zu anderen normalen Bundesligaspielermännern. Und die durften nicht ihren Meister küren. Und das ist wieder so ein Punkt, wo mir gezeigt hat, ja, komm, ist im Endeffekt, das ist dem DSV vielleicht schon fast egal, ob die Frauen einen deutschen Meister ausspielen, Hauptsache die Männer haben es gemacht. Wie man das ändern kann, ist schwierig. Es gibt Verbände.
Wenn ich richtig verstehe, was du sagst, also es kommt schon so rüber, dass es halt heißt, okay, also Männer spielen und Frauen sind so gefühlt erstmal egal.
Ja. Also wenn ich jetzt in der Saison als Spielerin war oder da entsprechend in der Bundesligamannschaft mich mehr mit eingebunden hätte, dann hätte ich das schon so gefunden, dass das egal ist. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann aber auch jetzt nicht sagen, was der Verband irgendwie machen muss, um die Frauen wieder mehr zu stärken. Da, das ist über meine irgendwie, weiß ich nicht, die Gedanken dahin sind mir zu schwierig. Ich muss sagen, wir haben das Glück, in SV NRW relativ gut dazustehen, wenn ich da auf unseren Verband einfach gucke. Das Schöne ist, dass auch, wenn man mal sieht, in anderen Landesverbänden, dass da einfach viel getan wird. Der Süden baut sich da recht gut auf. Esslingen macht viel in der Frauen, in dem weiblichen Nachwuchsbereich. Im Norden haben wir mit dem Tim Köhn zum Glück jemanden, der da eigentlich auch aus dem Frauenwasserball quasi kommt und sich damit einbindet, so gut es geht. Dann im Osten hat man einfach mit dem Sportinternat in Chemnitz auch eine gute Position. Aber irgendwie hat man aktuell nicht das Gefühl, dass es im DSV jemanden gibt, der auch den Frauenwasserball, sage ich jetzt mal, gleichwertig mit nach vorne bringt und da entsprechend auch sehen kann, okay, es bringt was, dass man was macht und dass man da entsprechend anerkannt wird im DSV.
Ja. Also so ein bisschen ein Stück weit die Rückendeckung, ne, sage ich jetzt mal.
Ja,
also
die fehlt auf jeden Fall.
Aus den offiziellen Gremien um den Damen- oder den Frauenwasserball dann dementsprechend auch in diesen ganzen Diskussionen zu vertreten. Ja,
Vielleicht tue ich da an irgendeiner Stelle irgendwie ein Unrecht beim DSV, aber ich habe nicht das Gefühl. Und das, was ich von unseren Spielerinnen aus den Damen mitbekomme, ist ähnlich. Klar, aktuell sehen wir uns nicht so häufiger wie sonst, wo ich da entsprechend auch immer den Kontakt immer in die Damen schon noch habe zu der einen oder anderen Spielerin. Dadurch, dass wir uns gerade einfach nicht begegnen dürfen in der Halle. Aber der Austausch ist eigentlich schon ab und zu da und ich glaube nicht, dass da irgendwie so dieses Gefühl vermittelt wird, da passiert was, da wird was gemacht. Und das hat allein, wie gesagt, das letzte Jahr gezeigt, wo die Herren ihren Meister ausgespielt haben und bei den Damen sich da nicht irgendwie adäquat drum gekümmert fand ich.
Ja, und also gefühlt ist das ja auch, ich sag mal, also A, sowieso nicht gerechtfertigt, diese Differenzierung da zu machen, aber vielleicht auch von den Grundvoraussetzungen, ne? Weil gefühlt kommen halt mehr Mädchen irgendwie auch in den Auswahlmannschaften oder in den Bundesligamannschaften oder der, also zum einen an und da ist auch gefühlt, ja, der gelingt öfter der Schritt von einer Bundesligamannschaft auch in die Nationalmannschaft, als das bei den Herren beispielsweise ist. Ja, also da ist der Gap vielleicht zwischen der Vereinsmannschaft und der Nationalmannschaft vielleicht noch ein Stück größer. Und das ist ja eigentlich bei den Frauen, scheint mir das zumindest so als Betrachter von außen, öfter zu gelingen, da Mädels oben anzubringen und da reinzuführen, als es bei den Herren ist. Also von daher ist das ja sowieso auch leistungstechnisch oder von der Entwicklung her gar nicht gerechtfertigt, das so zu differenzieren.
Ja, das stimmt. Das würde ich aber eher darauf zurückführen, sage ich jetzt mal. Wir haben ja nur verhältnismäßig viel weniger Mädels und Frauen, die Wasserball spielen. Und deswegen talentierte Mädels, die spielen sehr, sehr früh schon Bundesliga, sage ich jetzt mal. Mit 16 sind sie dann entsprechend wirklich schon in der Bundesliga. Einige Trainer gibt es, die auch gerne schon die 15-Jährigen da reinschmeißen würden. Mit 15 geht, jetzt muss ich gerade mal rechnen, ja. Die 15-Jährigen dürfen sogar die Jüngeren, also ein Jahr jünger, auch schon in die Bundesliga, in der Bundesliga mitspielen lassen wollen. Und die können das auch, aber dann ist immer so ein bisschen so der schmale Grat, wie früh wie viel ich den zumute, sage ich jetzt mal. Ja. Und dadurch, dass aber dann wirklich talentierte Mädels dann schon sehr auffallen, ist dann entsprechend auch schnell immer der Sprung in die Nationalmannschaft schon gegeben. Und dann ist immer wieder der Punkt, wie geht man damit um, wie vorsorglich kümmert man sich um solche Talente, sage ich jetzt mal.
Ja,
das da scheitern sich ja auch immer die Geister.
Genau, dass dann hinterher nicht festgestellt wird, naja, okay, war vielleicht doch ein Jahr oder ein halbes Jahr zu früh.
Genau.
Dass man dieses Talent quasi nicht verbrennte, dann ja. In dem Sinne. Ne? Dass es dann halt zu früh irgendwie den Druck auf die Schultern bekommt, ja. Oder da vielleicht eine falsche Erwartungshaltung aufgemacht wird, so ein Stück weit.
Genau, aber solche Spielerinnen fallen halt auf in der Bundesliga und kriegen dann natürlich auch immer die Aufmerksamkeit von den entsprechenden Nationaltrainern und sind dann da relativ schnell auch schon im Bereich der Nationalmannschaft mit involviert. Und dadurch, dass dann einfach bei den Frauen irgendwann immer die Problematik besteht, die Vereinbarkeit von Beruf und Sport, die da einfach bei uns schneller kommt. Klar, im Studium geht's meist noch relativ gut, aber es spielt ja nicht jeder. Einige fangen ja vielleicht auch direkt eine Ausbildung an nach der Schule und dann muss man sich da manchmal früh entscheiden und so bricht dann immer so ein Mittelpart, sage ich jetzt mal, weg, der bei den Männern vorhanden ist, weil da vielleicht die Sportförderung mit der Bundeswehr, die Bundeswehrstelle solche Überbrücker hat. Und dann rücken relativ schnell junge, talentierte Mädels nach, weil sie auch einfach das Potenzial mitbringen und weil man sie natürlich auch gerne fördern will. Man will denen natürlich dann auch sagen, hier, ihr seid da zukunftsweisend und ihr könnt perspektivisch dort und da sein, wir nehmen euch schon mal mit, damit ihr da einfach die Erfahrung sammeln könnt. Ist gut, auf jeden Fall, muss aber dosiert stattfinden, finde ich.
Ja. Wenn du jetzt gerade sagst, okay, man muss das auch vielleicht so ein bisschen steuern, wie so der Weg aussieht. Jetzt gibt's ja natürlich am Anfang, wenn man mit Wasserball anfängt, wird ja relativ lange noch gemischt gespielt, ja, also Jungs und Mädchen zusammen. Jetzt hatten wir eben auch schon beispielsweise Esslingen oder beispielsweise ihr habt ja auch dann schon ja separate Mädchenmannschaften, ja, weil es einfach von der Anzahl der Mädchenalter auch hinhaut. Das ist im Normalfall vielleicht auch nicht so der Fall, dass man halt in den verschiedenen Jahrgängen dann 8 bis 10 Mädchen hat, um halt eine reine Mädchenmannschaft zu melden. Ja. Wie gesagt, um nochmal auf die Eingangsfrage oder auf die Idee zurückzukommen, man trainiert ja relativ lange zusammen. Bringt das mittel- bis langfristig was?
Also ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall was bringt. Wenn ich selber an mich wieder zurückdenke, ich habe 99 angefangen, 2000 eine Jugendmeisterschaft, damals hieß es noch C-Jugend dann, mit den Jungs zusammen gemischt gespielt, die 86er und jünger. Zwar nur eine Meisterschaft, nur ein Jahr, weil ich ja dann doch als wirklich spät den Wechsel gemacht habe, aber der hat mir schon was gebracht, auch oder das Jahr davor und dann die Meisterschaft, wo ich zusammen mit denen trainiert habe. Das sehe ich auch bei anderen Spielerinnen aus den Jahren, ob es jetzt die Monika Krustona war vor mir das Jahr, die Carm Gels hat auch lange mit Jungs zusammengespielt, Wendy Zöllner damals, glaube ich, auch. Also da sind schon einige, da muss ich wirklich sagen, wir haben da schon viel irgendwie gelernt und mitgenommen auf jeden Fall. Und haben da auch unglaublich viel Erfahrung mitgebracht, was man einfach dieses, ja, mit den Jungs zusammenspielen wirklich ist. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich auch ein Freund davon, dass die Mädels so lange wie möglich auch noch in ihrer U14 gemischt spielen sollen. Erst recht, weil unglaublich viel Erfahrung da auch sammeln. Natürlich, die Jungs sind manchmal stärker, je nachdem, wie die in der Entwicklung fortgeschritten sind, kommen dann vielleicht auch Mädels da nicht mehr gegen an. Das ist klar, ist einfach gegeben, aber im Großen und Ganzen bringt es den Mädels unglaublich viel. Und aus Esslingen weiß ich, sofern ich da jetzt richtig im Bilde bin, die haben viel mit den Mädels auch gemacht, aber die spielen auch weiterhin auch immer noch mit den Jungs und mischen da auch trotzdem immer noch. Und so machen wir es bei uns auch. Die Mädels, die auch noch in der gemischten Mannschaft spielen, haben dort vorrangig Training. Die kommen dann nur, Normalbetrieb immer, nur, sage ich jetzt mal, einmal zu mir zum weiblichen Jugendtraining. Und wie schon auch von dir gesagt, das ist immer abhängig vom Jahrgang. Deswegen aktuell sind wir sehr schwach besetzt im weiblichen Jahrgang, weswegen wir uns gesagt haben, wir tun uns mit dem unteren Bereich zusammen, um da entsprechend besser zu agieren und die kleineren Mädels sogar schon mit einzubeziehen. Aber ich finde es unglaublich wichtig, dass wir da Gruppen mischen, dass es nicht heißt, nur die Mädels, nur die Jungs. Man lernt da auch unglaublich viel. Und aber ich glaube, auch die Jungs lernen viel von Arten von den Mädels.
Ja, also ich kann das nur bestätigen, dass man also als U14-Trainer kriege ich es ja auch zwangsläufig mit, ne? Also dass man da gegenseitig relativ viel lernt, aber natürlich auch irgendwann feststellt, wenn die Mädels dann quasi in eine reine Mädchenmannschaft gehen oder vielleicht auch hier in Hannover in der Vergangenheit ja auch schon öfter passiert, halt von einem Verein, wo sie quasi bis zur U14 gespielt haben und dann in einen anderen Verein gehen, wo es halt eine reine Damenmannschaft gibt oder eine Mädchenmannschaft, da auch so ein, naja, so ein Aufblühen wäre jetzt vielleicht falsch gesagt, aber sich dann halt auch mal ganz wohlfühlen,
auf jeden Fall.
Dann mit anderen Mädels austauschen zu können, über Themen, die mit Jungs jetzt nicht viel am Hut haben. So,
definitiv,
das merkt man dann schon, dass da dann schon so eine gewisse Zufriedenheit dann zum Schluss irgendwann aufkommt, sondern dass man, endlich,
definitiv. Also
nicht von den Jungs weg, sondern endlich wieder Mädchen in der Mannschaft.
Ja, definitiv, das merkt man auch. Es gibt auch Spielerinnen, denen das nicht gut tut. So dieses letzte Jugendjahr, dieses gemischte Jugendjahr, das ist manchmal für einige Mädels, wo man merkt, boah, denen tut das nicht gut. Die sind da vielleicht irgendwie von ihrer Entwicklung an einem anderen Punkt, wo man sagen muss, die können da auch einfach nicht mithalten, aber die sind bei den Mädels unglaublich wichtig und nicht zu vergessen. Und dann haben wir auch schon mal Spielerinnen dort rausgezogen. Ne? Wir haben das nie pauschal gemacht, wenn man den Austausch, sage ich jetzt mal, stattfinden lassen. Aber es gibt da wirklich, da muss man individuell entscheiden. Und da finde ich es aber auf der einen Seite unglaublich wichtig, dass die Mädels auch merken, naja, ich gehöre aber auch hier in die Mannschaft und ich will hier aber auch meinen Teil zu beitragen und gehe dann in meine reine Mädchenmannschaft im Jahr danach, als dass sie sich das aus und dann, nee, ich habe keinen Bock auf die Jungs. Ne? Also da muss man auch so ein bisschen das so ein Mittelding machen. Und da gibt es wirklich, und so ist es halt einfach, deswegen ist diese Diskussion auch, es gibt Spielerinnen, da klappt es gut und es gibt Spielerinnen, da klappt es nicht gut, aber ich bin an sich immer ein Freund davon, dass die noch gemischt spielen in der U14 und dass das auch definitiv so beibehalten wird. Ja, ich kriege das bei uns auch mit, es kommen bei uns zu Bayer ja auch Spielerinnen, die in kleineren Vereinen in NRW unterwegs sind, wo dann auf Bezirksebene noch gemischt gespielt werden darf und dann die einfach nicht mehr weiterkommen, die merken dann auch, boah, es ist ja ganz anders, ne? Und ja, ist immer wieder schön und ist auch immer wieder gut, dass da viele den Weg zu uns finden oder von den NRW-Talenten sind ja dann Bochum und wir als zwei Vereine da relativ der sicheres Standbein, sage ich jetzt mal, dass wir da die Mädels von anderen Bereichen auch kriegen. Ne? In Hamm passiert ja auch unglaublich viel gerade mit der Jugend und die haben auch das ein oder andere Mädel dabei, die dann da entsprechend in Austausch mit Bochum sind und so ist es ja auch nur gut und man sieht aus den Mädchen passiert unglaublich viel und die sind auch sehr erfolgreich meist gewesen.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem letzten Kindergartenjahr, ist mir gerade so aufgefallen, ne? Wo man halt auch mal entscheidet, okay, der gehört einfach noch nicht in die Schule oder der gehört einfach nicht mehr in den Kindergarten, der gehört jetzt in die Schule. Vielleicht kann man es damit so, also fällt mir nur gerade ein.
Ja, genau, man kann das einfach, man kann das ja auch nicht pauschal sagen, in dem Alter können die das, müssen die das, sind die damit. Der eine ist da was schneller, der andere was langsamer. Ich bin auch kein Freund davon, in dem jungen Alter die Kinder schon zu früh zu kategorisieren. Egal, ob es darum geht, ob sie talentiert sind, bei einigen, klar, sieht man das sofort, oder ob sie da irgendwas können. Es gibt unglaublich viele, auch gute Spielerinnen, die einfach im Laufe der Zeit durch Fleiß und Ehrgeiz sich so unglaublich weit gebracht haben, was die wahrscheinlich vielleicht im Jugendalter noch nicht gemacht hätten, aber die das dann einfach kapiert haben. Und die sich da so weit nach vorne gebracht haben, die vielleicht in Jugendmannschaften oder Jugendauswahlmannschaften noch nicht wirklich berücksichtigt wurden, aber danach sich mit ihrem Fleiß und Ehrgeiz so weit nach oben gearbeitet haben. Deswegen bin ich immer eigentlich, denke mir, okay, alle Mädels, die da motiviert zur Sache gehen, sollten wir mitziehen und wäre es schade drum, die zu verlieren, nur weil man vielleicht früh meint zu erkennen, die kommt da nicht mit.
Ja, also genau dieser Punkt, dass man halt auch oder eine Fähigkeit von einem Trainer oder von einem Landestrainer ist es ja dann auch so ein Stück weit dann diesen jeweiligen Spieler oder der Spielerin halt auch so ein bisschen die Zeit zu geben, sich dann halt vielleicht in diesen 2-3 entscheidenden Jahren, wo es halt Richtung Entwicklung geht, dann halt auch zu entwickeln. Ne? Also wie du sagst, der eine schafft es jetzt halt vielleicht mit 14, der nächste mit 16 und der nächste aber erst mit 18.
Ja.
Also dass man diese Leute dann oder Kinder dann, egal ob Junge oder Mädchen, dann halt in dieser Zwischenzeit nicht verliert, indem man sie irgendwie demotiviert, nach dem Motto, naja, das schaffst du eh nicht, sondern ich gebe demjenigen dann einfach nur noch diese Zeit, sich wirklich individuell zu entwickeln.
Ja,
Na, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Jetzt hatten wir ja vorhin schon die Nationalmannschaft oder den Unterschied zwischen Herren- und Damen-Nationalmannschaft. Wie ist es denn da mit der Unterstützung? Also Sporthilfe hast du schon angesprochen, Bundeswehr so ein Stück weit. Unterstützung aus dem Verband, haben wir ja auch schon gesagt, ist eher so mitteltoll im Moment oder auch in der Vergangenheit gewesen. Wie sieht's denn da mit der Findung von irgendwelchen Unterstützern aus? Also vom Sponsoring oder vielleicht auch bei euch vor Ort? Ist das heutzutage, also gefühlt ist es schwerer, also vielleicht nur nochmal von euch, von deiner Meinung her, ist es halt schwieriger heutzutage wirklich auch Sponsoren von dieser Sportart zu überzeugen?
Also das ist es auf jeden Fall.
Definitiv weniger statt als früher.
Definitiv, also es ist unglaublich schwierig. Ich meine, es ist ja auch wirklich schon im Herrenbereich unglaublich schwierig, da Förderer und Unterstützer zu haben. Und dann ist es für die Frauen noch mal schwieriger. Das ist einfach ein Punkt. Man vergleicht das ja auch manchmal gerne irgendwie so mit anderen Sportarten, die einfach präsenter sind. Ja, da kann man natürlich mehr sponsoringmäßig was machen, weil die Sportart auch an sich einfacher zu verstehen ist, weil es der Laie, sage ich jetzt mal, kennt. Der weiß, der kriegt in der Schule beigebracht, wie man Basketball spielt oder was weiß, oder Handball, sage ich jetzt mal, da hat er so eine grobe, laienhafte Ahnung, sage ich jetzt mal, der Sportinteressierte an sich. Wenn du jetzt ihm sagst, ja, mit Wasserball, dann versuch ihm mal die Regel zu erklären, relativ kurz und prägnant. Ja, ist ja dann, da fängt schon an.
Versteht man heutzutage teilweise selber nicht genau. Mehr so wirklich, was jetzt aktuell ist.
Ja, da fängt es dann schon an, dass man einen Laien versucht, da irgendwie schnell von zu motivieren. Auf der anderen Seite, ja, ist dann der Punkt, ja, okay, wie die, jetzt sage ich jetzt mal, die Werbefläche, klar, die ist bei uns meist irgendwie nur die Kappe, weil die sieht man ja, das ist dann auch immer wieder relativ gering. Klar, wir zeigen uns natürlich auch in Spielerporträtfotos oder in Mannschaftsfotos auch entsprechend mit T-Shirts, die da entsprechende Werbeaufdrücke immer haben können. Und ich glaube, da sind wir Wasserballer eigentlich sehr einfallsreich und freuen uns immer über jeden, der uns da irgendwo den einen oder anderen Euro gibt und sind dafür jegliche Schandtaten eigentlich irgendwie immer zu haben, weil wir da wirklich uns denken, jeden Euro mitnehmen, den man kriegen kann. Es ist aber schwierig und gerade für die Frauen, die stehen dann da echt total schnell noch hinten an. Meist haben die ja das Glück, wie gesagt, durch die entsprechenden, durch die Vereine, die sich da immer bemühen und auch den ein oder anderen Gönner vielleicht im Verein haben oder den ein oder anderen, der da einfach für den Sport so begeistert ist, vielleicht aufgrund vergangener Erlebnisse, dass sie da entsprechende Finanzierung mit sich bringt. Aber es ist dann meist nur für den Verein, eine spezifische Unterstützung für die einzelnen Spielerinnen ist wirklich selten. Also da muss ich die Spielerinnen schon immer noch gucken, dass sie halt auch, je nachdem, wie der Rahmen von zu Hause ist, sage ich jetzt mal, noch den Nebenjob halt beispielsweise auch macht. Und da gibt es halt dann auch Spielerinnen, die trotz ihrer Tätigkeit in der Nationalmannschaft vielleicht noch einen Nebenjob machen müssen und dann auch noch ihr Frühtraining und ihr normales Training unter den Hut kriegen. Das ist dann schon schwierig. Und da eine Besserung einzufinden, da würde mir nichts einfallen, sage ich jetzt mal.
Vor allen Dingen, also ich sag mal, wenn man das jetzt Sportart Mannschafts- und geschlechtsübergreifend jetzt mal sieht, ne, für den Sport an sich, müsste man da ja wirklich eine gesamtheitliche Lösung vielleicht oder sich mal irgendwelche Konzepte überlegen, um da wirklich mittel- bis langfristig auch was auf die Beine zu stellen, was dann auch mal Bestand hat. Ne? Und es gibt ja halt auch diese nicht so ganz positiven Worte aus der Öffentlichkeit, was jetzt beispielsweise auch die Herren-Nationalmannschaft gilt, hat zu wenig auf Nachwuchs vielleicht auch zu setzen und wenig auf Perspektivspieler zu setzen, zu irgendwelchen Höhepunkten immer mit den ältesten, in Anführungsstrichen, und erfahrenen Mitspielern zu fahren, um halt die Qualifikation vielleicht zu schaffen. Da ist es natürlich ja nicht so einfach, dann Leute wirklich davon zu begeistern, sich dann da zu engagieren, egal ob finanziell als Sponsor oder materiell, was auch immer.
Definitiv, das ist schwierig.
Ja. Jetzt sagtest du ja eingangs, um nochmal auf den Anfang zu kommen, warst du relativ früh schon irgendwie parallel auch mit dieser Trainerrolle so ein bisschen behaftet. Gibt es denn so Dinge, die du sagst, okay, aus meiner persönlichen Erfahrung oder aktiven Zeit heraus, vielleicht auch aus dem Jugendbereich heraus, gibt es heutzutage vielleicht so gewisse Defizite auch bei den Kindern und Jugendlichen, die heute beim Wasserball aufschlagen, die früher definitiv anders waren?
Also unglaublich auffallend ist mir jetzt zuletzt wieder, weil man, wie gesagt, wenn man nur eine kleine Trainingsgruppe hat, fallen so individuelle Sachen schneller auf, so motorische Sachen und koordinative Sachen, was uns im Online-Training aufgefallen ist, weil man dann mal die Zeit hat, sich auf sowas zu konzentrieren. Das ist einfach in dem im Jugendbereich bei den Jungs und Mädels die Koordination und die Motorik nicht so ausgeprägt ist. Das klingt so klischeehaft zwar, aber es ist irgendwie wirklich so, wenn ich es vergleiche. Ich bin früher groß geworden auf der Anlage bei Weiher. Das heißt, ab dem Punkt, wo ich sicher schwimmen konnte, bin ich da rumgerannt und habe mich da bewegt bis zum geht nicht mehr. Im Sommer, aber wie auch im Winter in der Halle, dann sage ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, im vergangenen Sommer, trotz Corona, waren wir da ja relativ frei im Sommer glücklicherweise und hatten ja auch einen schönen Sommer, waren auf unserer Anlage wenig, verhältnismäßig zu früher wenig Wasserballkinder unterwegs, die einfach sich da getroffen haben, die sich da irgendwie ausgetobt haben. Und das ist so ein Punkt, es fehlt irgendwie in dieser Bewegung, die die Kinder aktuell wirklich geringer haben. Und dadurch sind dann so einfache Abläufe, sei es, dass sie beim Wassertreten die Fußmotorik richtig machen, dass sie den Fuß richtig drehen, verstehen die nicht, weil sie einfach diese Bewegung nicht haben und diese Koordination nicht können. Und
schießen nicht hochzukommen, weil der Fuß nach innen geht statt nach außen.
Genau, und weil die das aber einfach nicht kennen. Und das ist jetzt nichts, was ich da irgendwie von den U10-Spielern sofort erwarte, weil da ist dann immer so ein bisschen der Entwicklungspunkt, wo man gucken muss, ob sie es auch dann wirklich verstehen. Aber dann so bei den 14-Jährigen denke ich, das müsstest du sowohl vom Ablauf aber eigentlich können und sowohl auch von der Motorik. Und das ist unglaublich schwierig. Und das ist ein Punkt, das macht die Arbeit aktuell, ja, klar schwieriger, aber auch die ist anders. Ich habe den schönen Vergleich, mein damaliger Jugendtrainer in der damaligen C-Jugend 99-2000 war Kai Küpper und mit ihm stehe ich jetzt auch zusammen in der Jugend am Beckenrand manchmal. Er macht immer noch oder wieder bei uns die Jugend. Und da haben wir beide uns auch schon mal ausgetauscht. Boah, und dann sagt er, wenn ich mal drüber nachdenke, was ich mit euch damals gemacht habe, ist schon ganz, ganz anders. Ist so, das stimmt. Also da konnten wir uns auf so andere Sachen besser konzentrieren, weil wir einfach so diese Grundmotorik und Koordination mitgebracht haben. Mhm. Und das ist ein großer Punkt. Die
Basics waren quasi da, ne? Und man konnte sich dann auf andere Dinge konzentrieren und war dann logischerweise wahrscheinlich auch spieltechnisch und vom Niveau her relativ schnell woanders als heutzutage, wo man noch mit den Basics rumkrebselt so ein Stück weit.
Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch für uns festgestellt, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir mit den Kindern vorm Wassertraining immer eine halbe Stunde Landtraining machen müssen. Das ist für die einfach von der Motorik so unglaublich wichtig, dass man mit denen an Land, weil man da auch einfach eine bessere Vermittlungsfähigkeit hat, dass man denen da einfach unglaublich viel mitgibt und zeigt. Und also ich habe in der Jugend früher kein Landtraining gehabt, glaube ich. Also vielleicht haben wir einmal die Woche, aber im Normalfall eigentlich nicht. Wir haben uns am Beckenrand getroffen, sind reingesprungen und ab ging's, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist der Punkt,
den du gerade schon sagtest. Ne? So nach dem Motto, man hat aber in dem ganzen vorherigen Tagesablauf dann schon so viel Bewegung drin gehabt, ein Stück weit, dass man sich jetzt halt nicht mehr abends eine halbe Stunde an den Beckenrand oder 20 Minuten stellen muss, um irgendwelche rückenstärkenden Übungen oder irgendwelche anderen Stretch-Übungen zu machen, sondern das hatte man quasi schon am Nachmittag dann irgendwie erledigt und ging dann halt abends zum Training und hat sich dann auf das Wasserball nach einer kurzen Aufwärmphase gekümmert. Ne? Also an dieses explizite Landtraining kann ich mich beispielsweise ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Also von daher,
Das ist erst später dazu gekommen, das Landtraining, wo man es einfach adäquat gemacht hat, Stabi-Training oder sowas, aber in der Jugend, aber auch beim Schwimmen, da war es auch nicht. In der Jugend sowohl bei meinem im vorherigen Bereich beim Schwimmen als auch beim Wasserball hatten wir das halt einfach nicht. Ja. Aber es war auch einfach nicht nötig, sage ich jetzt mal, ne? Wie du selber sagtest. Man ist da irgendwie viel aktiver durch die Welt gegangen und das ist natürlich aktuell schwieriger. Die Schulen sind länger, es ist unglaublich schwierig, um 4 Uhr das für die Kinder beim Training zu sein manchmal schon. Und natürlich viel später nach hinten geht's wieder nicht, weil dann kommen Damen, Herren, andere Jugend. Also da müssen wir uns natürlich auch immer gut sortieren. Klar, der SV Bayer hat eine große Halle, aber wir sind auch ein großer Verein. Wir haben auch eine große Schwimmabteilung, die auch ihre Wasserfläche benötigen. Und dann sind wir auch wieder an der Schwierigkeit, wie kriegen wir alle unter einen Hut und wie kriegen die Kinder es hin, pünktlich zum Training zu kommen. Meist kommen die ja direkt von der Schule. Und wenn die Kinder es schaffen, dann schaffen sie das vielleicht die Eltern nicht. Mhm. Unser Bewegungskreis wird auch irgendwie immer größer von, oder Einzugsgebiet, sage ich jetzt mal. Bei den Mädels ist wieder ein anderer Punkt. Da ist einfach die Alternative recht gering. Aber dann habe ich Mädels, die aus Schermbeck kommen oder aus Essen oder auch aus Köln. Die brauchen natürlich auch immer längere Wege, aber auch bei den Jungs sind da auch welche dabei, die sind nicht so wie ich damals 10 Minuten mit dem Fahrrad am Verein, oder die ersten Jahre haben wir Tor an Tor mit dem Verein gewohnt, da war es noch einfacher. Und das ist dann auch wieder schwierig. Die Eltern fahren, die schaffen es nicht pünktlich, wegzukommen von der Arbeit oder so. Da sind einfach so logistische Voraussetzungen schon, die das Ganze schwierig gestalten.
Ja, klar, die ganze Logistik und Fahrerei und mehr länger Schule, Ganztagsschule, viel mehr Druck vielleicht auch mit dem Stoff, gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Geschichte. Und dann kommt ja noch dazu, man muss ja auch dann immer überlegen, okay, also wie du schon sagst, habe ich die halbe Stunde überhaupt vorher, ne? Oder die 20 Minuten, oder investiere ich das lieber dann in das Wassertraining und also verzichte oder verkürze dann das Landtraining und gehe dann halt mehr in die Halle, weil für die Wasserfläche bezahlen halt viel in der Regel. Von daher ist es dann halt auch eine finanzielle und eine logistische Frage für den Verein. Ne?
Also auf jeden Fall.
Wasserfläche dann hat, also gehe ich lieber eher ins Wasser, oder sage ich, ich gehe noch eine halbe Stunde vorher an Land, mache da Krafttraining, Stabilisationstraining, was auch immer. Ne? Also es sind halt viele, viele, viele Aspekte. Ne? Also egal, ob jetzt beim Landtraining oder beim Wasserball an sich.
Ja, genau. Und das ist der Punkt, der da unglaublich schwierig bei der Jugend manchmal ist. Und das sehe ich aber auch bei den Landeskaderspielerinnen. Also da ist es genau das Gleiche. Und da auch das, was du gerade gesagt hast, ist eine ehrliche Situation. Ne? Die Wasserfläche ist rar, man will die optimal nutzen. Wie versucht man, alles unter einen Hut zu bringen? Aber ich bin der Meinung, dass man gerade mit unglaublich viel Grundlagen viel, viel machen kann. Wenn ich in der Jugend einem Spieler, einer Spielerin ich muss ja meist schon das vernünftige Schwimmen vermitteln, weil das bringt er ja nicht mit. Klar, optimaler wäre, das würde er mitbringen, aber wenn ich ihm Basics beibringe, wenn ich ihm oder ihr Basics beibringe, wie er vernünftig Wassertreten macht und wie er da vernünftig seine Beine einsetzen kann und dann entsprechende Pass- und Wurftechnik habe, dann habe ich schon unglaublich viel vermittelt, und darauf aufbauen kann er unglaublich weit kommen. Ich muss einfach aber nur, es reicht oft im Training, wenn ich mich wirklich auf die Basics beruhe. Ich muss ihm keine herausragenden Taktiken manchmal beibringen. Wenn ich ihm eine vernünftige Wasserlage beibringe, wenn ich ihm versuche, vernünftig Beinarbeit beizubringen und da seinen Körper vernünftig einzubringen, dann kommt auch diese gewisse, der Meinung bin ich, spielsituative Handlung oft von selber, weil er dann auch einfach Sachen schneller erkennt und sieht und diese Eigenständigkeit auch mit sich bringt. Deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, oder ein herausragender Punkt, Basics in jeglicher Richtung. Also wie gesagt, beim Schwimmen fängt es halt leider an, das bringen sie nicht mit, aber die müssen wir mit reinbringen, und dann was man sonst so an Basisarbeit braucht, ne, da ist am wichtigsten.
Ja, aber das ist jetzt genau, ich sag mal, dieses rein körperliche, ne? Das andere ist natürlich auch das einstellungstechnische, motivationstechnische, oder wo sich dann halt auch wieder die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennt. Ja, also man merkt dann halt schon, der ein oder andere kommt dahin, weil er da Bock drauf hat und weil er das super findet und weil er sich halt auch persönlich weiterentwickeln will, weil er es halt, ich sag mal, mental mitkriegt, oder man merkt, dass da was ankommt, wenn man was vermittelt. Und dann gibt's halt wieder so eine andere, wie soll ich sagen, also eine andere Art des Spielers, ja? Also der macht das, um eine gewisse Zeit lang zu Hause auch vielleicht rauszukommen, um sich überhaupt irgendwie zu bewegen und überhaupt irgendeine Sportart zu betreiben.
Auf jeden Fall. Also da, das spielt auch natürlich eine Rolle, ne? Dass die Jungs und Mädels da auch früh merken, auf der einen Seite, was natürlich gut ist, dass sie da im Team immer agieren, dass sie ja auch die Kinder ihresgleichen mit dabei haben, die auch die ähnlichen motorischen Probleme oder schulischen Probleme oder sowas mit sich bringen. Aber auf der anderen Seite auch, dass die lernen, okay, ich bin hier aber auch Teil einer Mannschaft. Ich muss versuchen, meine Hausaufgaben fertig zu machen, damit ich zum Training komme. Ich muss versuchen, dass irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause alles klar Schiff ist, damit ich zum Training gehen darf oder sowas. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich, was man den Spielern vermittelt, dass man das auch manchmal nicht so abtun sollte, wenn es ein Spieler sagt, ich schaff's heute nicht, weil ich noch für die Schule lernen muss. Dann muss man manchmal auch mal dahinterher sein und ihm dann auch vermitteln, okay, wenn du fehlst, dann können wir aber nicht richtig trainieren, weil du ein wichtiger Spieler für uns bist und sowas. Das ist auch wichtig, wenn man sowas im Jugendalter den Jugendmannschaften vermittelt, dass da jeder Spieler irgendwo wichtig ist. Mhm. Natürlich, es fallen immer Spieler heraus, weil sie besonders gut sind, oder genauso fällt auch immer ein Spieler raus, weil er irgendwie eher da nicht so gut ist und so hinten rankommt, aber auch ihn muss man da versuchen mitzuziehen, weil da sind wir wieder an dem Punkt, wenn ich jetzt bei dem 14-Jährigen, der fällt vielleicht am Anfang hinten rüber, aber der kann auch dann noch einen Entwicklungssprung machen. Er wird so wahrscheinlich nie mehr ganz oben ankommen. Aber das sind Spieler, die gerade bei den Frauen auch unglaublich wichtig sind. Mhm. Wir haben Bundesliga-Mannschaften bei den Frauen, die unglaublich eine solide Leistung bringen, wo wir vielleicht keine Nationalspielerinnen dabei sind, weil sie es einfach auch nicht schaffen, nicht können, nicht wollen, wie auch immer, aber die ja trotzdem einen guten Wasserball zeigen, und die darf man da auch nicht verlieren. Und das ist einfach schon was, was man bei den jüngeren Jahrgängen mit sich bringen muss und denen da entsprechend mitgeben sollte und denen da auch da diese Werte vermitteln. Das ist einfach so ein Punkt, diese Wichtigkeit ist da relevant.
Ja, also es kann halt nicht nur Nationalspieler geben, ne?
Und definitiv.
Und es gilt halt auch, sag ich mal, die bei der Stange zu halten, die wirklich dann auch die Basis einer jeden Mannschaft irgendwie bilden, ne? Also
ganz klar.
Und wäre es toll, wenn man 7, 8, 9 ähnlich starke hat, hat man ja in den seltensten Fällen, ne? Von daher ja genau die halt bei der Stange zu halten, ne?
Ganz, ganz klar. Und dann haben wir zwar, du hast es zwar erwähnt schon, dass bei den Mädels ja auch relativ früh welche dann nach oben irgendwie, weil sie talentiert sind, da der Sprung in den Damenkader der Nationalmannschaft vielleicht manchmal einfacher ist, aber auch da bleiben halt welche auf den Strecken. Und die dann irgendwie weiter zu motivieren, anstelle dass die sagen, ah okay, ich bin eh jetzt nächstes Jahr mit der Schule vorbei, dann höre ich halt auf damit und motiviere mich nicht mehr in Anführungsstrichen nur für die Bundesliga. Das ist auch schwierig und da muss man auch unglaublich viel Fingerspitzengefühl mit sich bringen, dass man gerade den Mädels, aber ich glaube im Jungsbereich ist es bestimmt auch so, aber Mädels bin ich einfach näher dran, denen zu vermitteln, wie die denn jetzt auch umgehen mit solchen Entscheidungen, die da getroffen wurden, dass sie nicht in den entsprechenden Kader aufgenommen werden oder die entsprechenden herausragenden Sachen mit sich bringen. Und da fängt es schon früh an, dass man den Sportlerinnen den Umgang einfach mit Entscheidungen beibringen muss. Und ja, wir kennen es ja irgendwo alle, beim Wasserball sind ja auch gerne Entscheidungen, die man nicht immer nachvollziehen kann oder unterschiedliche Meinungen dahinter sich stehen. Und da fängt es dann früh an, finde ich, dass man den Spielerinnen schon sagen muss, boah, ich kann es nicht verstehen, aber mach's Beste draus. Hört sich so platt an, aber da die Worte zu finden, ist immer schwierig.
Ja. Aber da gehören ja dann auch immer, so habe ich das zumindest kennengelernt, oder so würde ich es jetzt vermuten, dass halt immer zwei Parteien auch dazu gehören, ne? Also der eine, der die Entscheidung trifft, und der andere, der sie dann verarbeitet, aber der sie verarbeiten muss, kommt mit der Entscheidung besser klar, wenn man sie nachvollziehen kann. Und wenn sie dann nicht irgendwie nach einem Nasenfaktor oder nach
das ist es, ne?
nicht nachvollziehbaren Gründen gefällt wird, sondern wenn der das nachvollziehen kann und ich das dementsprechend argumentieren kann, dann ist das in den meisten Fällen vielleicht dafür das Gegenüber jetzt nicht so das Riesenproblem. Ne?
Also genau, das ist es. Also das Nachvollziehen, da sind gerade die Mädels, das habe ich jetzt zuletzt auch gemerkt, eigentlich immer sehr wissbegierig drin. Egal, ob es darum geht, dass Entscheidungen getroffen werden von Landeskadertrainern oder von Auswahltrainern, warum jetzt wer wie reingenommen wird, oder auch wenn Entscheidungen in Spielsituationen getroffen wird, wo man nicht nachhinein nochmal denkt, boah, warum hat der Schiedsrichter denn so gemacht oder wie auch immer. Da sind Mädels unglaublich wissbegierig, und da habe ich aber auch für mich gemerkt, das hilft ihnen unglaublich weiter. Und bin da vielleicht auch schon dem einen oder anderen Schiedsrichter nach dem Spiel mal ein bisschen vielleicht auf die Nerven gegangen, und ich sage, boah, erklär mir, wieso du es so pfeifst, damit ich es den Mädels beibringen kann. Oder erklär mir, warum du die Entscheidung so triffst, damit ich es entsprechend in meinem Training auch einbauen kann. Mhm. Und da sind wir, egal ob es, wie ich schon sagte, bei Schiedsrichterentscheidungen, bei Entscheidungen von Auswahltrainern ist, es ist immer wichtig, dass man den Mädels und den Jungs natürlich gerade im Jugendbereich vermittelt, warum etwas so getroffen wird, wieso wir jetzt an der Stelle sind, dass auch aktuell der eine zum Wassertraining darf und der andere nicht, dass man da eine Begründung hat und nicht einfach, dass sich so entschieden hat. Da ist es einfach unglaublich wichtig, was aktuell Trainer da leisten müssen, was glaube ich früher auch einfach nicht so der Fall war, da wurde viel hingenommen, dass man diese Begründung sowohl auf der einen Seite einholen muss, auf der anderen Seite aber auch weiter vermitteln muss, dass ich mir sie einhole, warum eine Spielerin nicht im Nationalkader ist, dass ich aber auch mit der Spielerin im Austausch bin und ihr das entsprechend weitervermittelt, damit sie auch weiter motiviert bleibt, weil, wie auch du gesagt hast, es kann nicht jeder Nationalspieler sein und für uns sind gerade im Frauenbereich auch die Spielerinnen wichtig, die eigentlich nicht Nationalspieler sind, sondern eine Bundesligamannschaft besteht nicht, definitiv nicht nur aus Nationalspielern und dann sind wir an der Stelle, dass wir sehr, sehr wenige Vereine in der Frauenbundesliga nur haben und da wirklich jede für uns wichtig ist.
Ja, das ist wohl wahr. Also zumindest an der Stelle schließt sich ja dann der Kreis irgendwo zwischen Jungs und Mädchen, dass wirklich jeder Einzelne wichtig ist. Also von daher
ganz klar.
Im Moment sehr, sehr, also zumindest weltweit so ein bisschen positiv und vielleicht ist das ja vielleicht so einer der positiven Aspekte von dieser ganzen Corona-Geschichte, dass relativ viel auch online mit Wasserball übertragen wird. Man kann relativ viel gucken, sei es Champions League, sei es irgendwelche anderen internationalen Turniere. Von daher finde ich es da sehr gut, dass man dann halt mittel- bis langfristig Kinder dann noch mehr begeistern kann, dadurch, dass es halt offensichtlich öffentlich mehr stattfindet, dieser Sport. Ne? Also von daher, da sitzen wir wieder alle in einem Boot.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn jetzt, ich glaube, nächste Woche das Qualifikationsturnier der Frauen in Italien anfängt, das Richtige wird auch das übertragen, die Männer jetzt zuletzt das Turnier in Ungarn wurde auch übertragen. Das sind wirklich Dinge, das wirklich vielleicht so eine kleine positiven mit sich bringen, positiven Aspekt, wo man wirklich versucht, das ein bisschen medialer zu verbreiten. Gerade die Social-Media-Plattformen sind da immer sehr, sehr gut und da sieht dann vielleicht auch jemand, der eher nicht den Kontakt in die Richtung hätte, was der Sport mit sich bringt.
Genau, ja, nach dem Motto, vielleicht ist ja Wasserball auch was für mich oder für mein Kind, ne? Und es muss nicht immer Handball, Basketball oder Fußball sein. Also von daher, das ist so eins, was mir so ein bisschen, negativ aufstößt, nach dem Motto, ich kann irgendwie im Fußball oder im Fernsehen die dritte Liga Bayern Süd gucken, aber ich sehe quasi kein Olympiaspiel von der deutschen Nationalmannschaft im Wasserball. Also das sind dann so Dinge, die ich dann selber nicht ganz so zusammenbekomme.
Ja, so ist es leider, das stimmt.
Gut, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass wir jetzt, wie gesagt, um das nochmal zu stressen, das Thema, diesen weiblichen Part jetzt auch endlich mit drin haben. Von daher hoffe ich, dass wir jetzt vielleicht auch zukünftig das ein oder andere Mal dann hier jemand Weibliches im Podcast begrüßen dürfen.
Ja, sehr gerne auch von meiner Seite. Ich hoffe auch, dass sich andere Frauen da entsprechend mal mit einbringen wollen oder auch äußern, dass sie da keine Scheu weiterhin haben und dass ich da vielleicht einen Anfang mitgemacht habe.
Genau, also dann sehen wir das jetzt mal als positiven Schneeball-Effekt sozusagen heute, dass wir den Auftakt gemacht haben und dann hoffentlich noch viele, viele, viele weitere weibliche Podcast-Gäste hier haben.
Das hoffe ich auch.
Sehr gut. Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank für deine spannenden Ausführungen. Ich dir auf jeden Fall erstmal alles Gute.
Danke,
auch
danke.
Während dieser ganzen Corona-Geschichte. Wir machen das Beste draus.
Ja, eben.
Und dann hoffe ich, sehen wir uns vielleicht nächst irgendwann mal hier vor Ort.
Ja, mal sehen.
Schauen wir mal.
Genau, wenn wir wieder reisen dürfen. Werden wir wieder, ja.
Gut, dann erstmal vielen Dank und
ja, bis bitte bald. Schön. Ja, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, und auch diese Folge geht wie gewohnt sehr schnell wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr hattet Spaß beim Zuhören mit der Claudia im Gespräch. Und auch nächstes Mal geht es nicht weniger interessant weiter. Zugegebenermaßen ist es beim nächsten Mal wieder ein männlicher Gesprächsteilnehmer. Aber hier schon mal die Info, der übernächste Gesprächspartner wird vermutlich wieder eine Dame sein. Von daher, ja, es geht weiter hoffentlich mit den weiblichen Gesprächsteilnehmern hier im Podcast. Bis dahin, besucht die Webseite, haltet euch auf dem Laufenden über die Facebook-Fanpage, teilt diese Episode und alle anderen Episoden sehr, sehr gerne, auch mit euren Bekannten, Freunden, Familie, Netzwerk. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Beste Grüße aus Hannover.